Heute mit dem Mitgründer von Golden Gate Management, Oliver Kolb.
Also das ist ja auch so eine Sache, die ich dann da bei dem Major-Label mitgesehen habe, diese Backcover A&R-Entscheidungen. So, oh ja, es ist in den Top Ten, wer hat denn das gemacht? Ah, guck mal, ja, der kann doch auch hier mein neues Signing irgendwie machen. Und dann kriegst du das mit und denkst dir, warum? Der hat doch nie, also der hat doch noch nie eine verzerrte Gitarre irgendwo, so ungefähr. Das ist alles nur Synthie-Pop. Ist doch egal, ist doch erfolgreich. So, also, um das ganz platt mal jetzt, ne, runterzubrechen.
Herzlich willkommen beim Rap Deal Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Oliver Kolb im Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Oliver und Carol von Rautenkranz gründeten Golden Gate Management vor 20 Jahren, feiern also jetzt Geburtstag, und zu diesem Anlass habe ich Olli heute hier in Hamburg besucht, um mit ihm über die vielen Jahre im Musikbusiness zu sprechen, seine eigene Band, andere Bands und was uns sonst noch so alles über den Weg läuft. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch!
Danke, vielen Dank und... Ja, ich freue mich.
Wart ihr damals schon so weitsichtig, dass ihr bei der Gründung gedacht habt, Mann, wir machen es bestimmt 20 Jahre und länger, oder war das eher so, mal gucken, was nächstes Jahr ist?
Ja, mal gucken, was nächstes Jahr ist. Also tatsächlich war es eher so, mal gucken, was in 2 Wochen ist. Weil, also die Gründung, wenn man mit der Firma anfangen, weil die Gründung der Firma ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee.
Ja, ach, okay.
Ja, also... Ich war arbeitslos und war orientierungslos und wollte aus der Musikbranche raus.
Und, hat ja gut geklappt.
Und Carol hatte eine Grillparty bei sich. Und wir beiden waren so die letzten Two Men Standing und hatten gut geladen. Alle anderen waren schon weg. Und wie das dann so ist, so im Besuchski-Talk. Kam also, ja, Olli, was machst du denn jetzt eigentlich? Und ich so, ja, keine Ahnung. Du musst zurück zur Musik. Da brauchen dich die Leute. Da bist du gut. Ich so, ja, was soll ich denn machen? Major Record Company? Hell no, auf gar keinen Fall nochmal. Booking, war ich damals auch angesprochen worden, dachte ich auch, ey, ich habe genug Backstage-Räume in meinem Leben gesehen und habe auch schon gebucht, auf gar keinen Fall. Und wenn, dann muss das was sein, wieder da an der Kreation von Musik, also ganz an der Wurzel. Und dann sind wir auf diese Produzentenmanagement-Idee gekommen, in dieser Nacht total voll. Und haben da dann rumidiotisiert und wilde Pläne. Ja. Und sind dann aber spät des Nachts auseinandergegangen und sagen, ey, lass uns mal in 2 Wochen nochmal treffen. Mit klarem Kopf, jeder überlegt sich, ob das wirklich so eine gute Idee ist, wie wir hier gerade denken. Und ja, so ist wirklich so passiert. Und dann 2 Wochen später haben wir uns getroffen.
Ja.
Ich habe gesagt, ich habe Bock. Carol gesagt, ja, ich denke, das ist eine super Idee. Cool. Ja, bei Lado, also ne, damals war ja Lado noch ein Lastor aktives Label. Also, ey, wir haben Raum bei uns frei, du kannst dich da morgen reinsetzen. Ja. Habe ich gemacht.
Und dann ging's los. Wahnsinn. Ey, cool. Ich würde sagen, wir verschieben das nochmal kurz, das Thema ein bisschen nach hinten, ja. Weil, also das war schon mal ein super Einblick. Lass vorne anfangen. Es ist ja immer so die Frage an meine Gäste, wie seid ihr in die Musikbranche und in die Musik gekommen? Bei dir, wie so bei ganz vielen anderen auch, indem du selber ja Musik gemacht hast auch. Und wahrscheinlich dann auch der Typ warst in der Band, der irgendwie, weiß ich nicht, die meiste Verantwortung übernehmen konnte, wollte, musste und dann irgendwie auch so ein paar Dinge, geschäftliche Dinge für die Band geregelt hat. Du stammst aus Nürnberg, glaube ich.
Ja.
Vielleicht magst du mal erzählen, so die Anfänge mit der Band und was ihr so erlebt habt.
Die Anfänge mit der Band, mit Throw That Beat. Ja, der Anfang war, dass ich Klaus kennengelernt habe über eine gemeinsame Bekannte von uns. Und Klaus Kornfield, ja, nach wie vor auch bekannt ist halt ein wahnsinnig enthusiastischer Typ. Und ich habe Klaus kennengelernt, also haben uns sofort verstanden, hat Bock gemacht. Und er wollte unbedingt eine Band gründen, aber er konnte nichts.
Gute Voraussetzung.
Also er hat noch nicht mal Gitarre in der Hand gehabt. Und dann war der aber so besessen und getrieben, und ich fand, wir haben uns so gut verstanden, dass wir halt angefangen haben. Ich habe mir die ersten Griffe mitgezeigt und dann ging das so weiter. Und dann kam unser Basser, der damals aber noch nicht unser Basser war, der erst später zukam, der in diversen Bands da schon gespielt hat und hat ihm auch Sachen gezeigt, weil die in einer WG mit zusammen gewohnt haben. Und so ging das los, dass Klaus und ich in WG-Zimmern angefangen haben, uns gegenseitig Sachen vorzuspielen und er dabei Gitarre gelernt hat und dann kamen die ersten Songs, dann sprudelte der auch irgendwie los.
Und dann sprudelte aber irgendwann auch quasi die Band, weil ihr wart, also die Band gab es ungefähr 10 Jahre. Ihr habt angefangen, Alben zu veröffentlichen und das dritte war tatsächlich dann auch von einem Major-Label bei der Electrola, EMI. Wenn ich das jetzt richtig sehe, damals die größte Plattenfirma der Welt wohl. Weiß ich, auf jeden Fall sehr groß. Einigen wir uns dann, darauf. Wie ist das passiert? Also vielleicht kurz so der Weg dahin. Also das ist ja eigentlich schon eine Wahnsinnsgeschichte. Das war in den 90ern?
Ja, ich glaube in den 80. Mit der EMI, ich glaube, das war Ende der 80er, glaube ich. Ich glaube, in den 90 kam, glaube ich, die erste EMI-Platte raus, bilde ich mir ein, ja.
Okay.
Also ungefähr, ja. Aber wie ist das passiert? Keine Ahnung, wir haben halt unsere ersten beiden Platten independent gemacht. Das hat ein Nürnberger Independent Label, der hat das Label nicht nur wegen uns, aber auch wegen uns eigentlich gestartet. Das war so ein Independent Record Store damals, wo alle, die wir uns für cool hielten, die alle gekauft haben. Das war auch so einer der, ein extrem aktiver Konzertveranstalter. Also der hat halt Bands nach Nürnberg geholt, die vorher nie in Nürnberg waren und und hat so ein paar Spielplätze da auch etabliert, die vorher keine Live-Venues waren. Also das war super. Mit dem haben wir die ersten beiden Platten gemacht. Der hat er für uns gemacht und dann haben wir halt sau viel live gespielt. Von Anfang an ging das los, weil wir dann hatten da auch einen Booker, der da sehr beherzt dahinter war. Und dann, weil ich das zur EMI kam, kann ich dir gar nicht... die haben uns irgendwann kontaktiert, stimmt.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Irgendwann hat uns der A&R kontaktiert. Und dann muss man ja sagen, das waren damals ja echt noch andere Zeiten. Also im Sinne von heute ist das ja heute überlegt man sich aus ganz anderen Gründen, ob man mit einem Major arbeitet, ne, wegen Rechte behalten, Freiheiten, die lange Bindung. Früher war das, also für uns war damals noch Major-Label so, okay, Alter, da musst du ganz vorsichtig sein. Die sagen dir, was für Klamotten du anziehen musst, was für Lieder. Also das war so damals das Bild, das man
von Major-Label hatte. Ne? Okay, also ihr wart sehr vorsichtig.
Ja, aber es gab damals aus dem, das ging damals, also Ende der 80er, Anfang der 90er los, dass dann Bands aus, wenn du so willst, Alternative Indie-Umfeld, dann bei Major sein. Aber vorher gab es das nicht. In Deutschland tatsächlich waren das die Shiny Gnomes, die ja auch aus Nürnberg sind. Und das waren Kumpel, die ja bei der Polydor damals waren. Tim Renner hatte die damals unter Vertrag genommen. Und dann haben wir uns erstmal mit denen so unterhalten. Sag mal, ist das so, wie wir denken? Ey, war ja noch vollkommen super naiv natürlich. Und naja, jedenfalls, dann kam der Typ kam vorbei, der A&R von EMI, und man hat sich mit dem getroffen. Also wir waren mega skeptisch. Wir wussten echt nicht. Also wir wollten das eher nicht machen.
Okay.
So. Ja. Und dann, weil wir aber auch in Nürnberg gab es halt kein Umfeld für irgendwie Musikindustrie, also null. Und dann haben wir gesagt, wir müssen mal gucken, wir müssen mal Leute treffen, weil wir haben keinen Plan.
Ja.
So. Ja. Und dann gab es damals auch Kontakt zu, das war Mark Chung damals schon, Freibank.
Ja.
Und zwei andere Menschen. Und dann haben wir uns gedacht, also Mark Chung, da fanden wir halt cool, oh cool, der war bei den Neubauten und so. Und dann hatten wir 3 Termine in Deutschland verteilt ausgemacht. Und der erste davon war in Bremen bei Martin Propp. Ich weiß nicht, ob der das sagt. Nee. Martin Propp ist nach wie vor das einer der Manager von Bosse zum Beispiel. Und der ist auch auf uns aufmerksam. Ach, der hat damals die abstürzenden Brieftauben gemanagt auch.
Ja.
Ja, so, genau. Mhm. Mit denen hat er, also in dieser Funpunk-Szene ganz viel unterwegs gewesen. Und die waren da auch bei der EMI gerade.
Okay, ja.
Und der ist auf uns aufmerksam geworden, weil Klaus irgendwie ein Solo-Gig als Support für die Brieftauben gespielt hatte.
Okay.
Und die haben wiederum Martin berichtet. Und dann sind wir zu Martin gefahren und haben alle anderen Termine direkt abgesagt, weil wir den Typen so arschcool fanden. Und so nett und so vor allem, also man hat ihn direkt angemerkt, das ist kein Schnacker. So.
Ja.
Und sind mit dem dann, waren dann 2 Tage in Bremen, also die 2 Tage, die wir eigentlich auch so andere Termine in Deutschland verteilen, und sind dann mit dem zusammen nach Köln gefahren. zu Emi.
Ja,
um
okay.
Da direkt mal zu verhandeln.
Ja, okay.
Ja. Und das, ja, dann ist das passiert. Und Martin hat uns halt diese ganzen Ängste genommen und hat gesagt, ja, nein, nein. Und, ne? Und okay. Außerdem, ich, na, ist, nach wie vor, ist, Martin Propp ist sowas wie ein Mentor für mich, so businessseitig, muss ich sagen, weil das ist echt selten so einen aufrechten Typen.
Okay, ja, cool. Ja, ja, irre.
Das, so kam das mit der Emi und dann...
Ging's ab für euch?
Nee.
Was hat sich denn dann geändert?
Na, die Budgets haben sich natürlich geändert. Ne? Man musste nicht mehr selbst irgendwie jeden Pfennig umdrehen, damals ja noch Pfennig,
ja.
Um irgendwie eine Platte zu machen, zum Beispiel, sondern man hatte ein Budget, um das zu machen. Und na, ja, was sich geändert hat, war natürlich ne, ganz das, ja, die Budgets letztendlich. Die haben uns echt total freie Hand gelassen. Wir haben weitergemacht wie zuvor.
Ja.
So unser Ding. Und wie gesagt, mussten halt nicht mehr so aufs Geld gucken, wenn wir ins Studio gegangen sind. Und haben uns eigentlich sehr amüsiert über diese ganze Major-Label.
Ja, doch?
Ja, das ja. War, wir haben uns ja schon sehr drüber lustig gemacht, ach, weil es so fremd war und so. Dann natürlich doch sehr viele Klischees sich als wahr entpuppten.
So ja, ja, okay.
Also jetzt nicht im direkten Umgang mit uns, aber wenn wir uns überlegt haben, wie die, na, ja. Wie das Benehmen dieser Menschen, die da gearbeitet haben oder wie die dann untereinander und dann auf irgendwelchen Messen und Partys, wie die sich gegeben haben, das war schon sehr klischeebehaftet alles.
Klingt jetzt aber so, als ob ihr da gar nicht groß mitgeschwommen seid quasi auf dieser Welle, auf dieser Hype-Welle oder wie auch immer, sondern eigentlich euch so das von außen angeguckt habt und gesagt, jo, mal gucken, wie weit wir können, aber
ja, na, das war, am Ende des Tages war es in dem Sinn super, dass wir echt viel von der Welt gesehen haben.
Ihr seid komplett durch die Welt getourt.
Ja, das hat Bock gebracht. Wenn du auf einmal, das lag aber nicht an der Emi, sondern das sind wieder die Sachen, die wir echt aus eigener Kraft und mit Martin ja. Als Manager irgendwie so gemacht haben.
Okay.
Dass wir dann in den USA waren und da dann auch da lizenzieren durften, dann so ein kleines US-Indie-Label, dass sie, Emi wollte das eigentlich gar nicht, aber ja. Martin hat es dann doch hingekriegt und dass wir in Japan waren und in Europa rumgefahren sind und das war schon,
okay.
Ganz schön geil.
Was war der größte Erfolg so für dich rückblickend? In der Zeit?
Erfolg?
Oder das größte Highlight? Das ja. Prägendste Highlight?
Naja, in Amerika und in Japan zu ja. Touren. Das war einfach, ja. Das war halt unvorstellbar. Das sind ja die Träume, die dann in Erfüllung gehen, die du hast, ja. Wenn du irgendwie als 16-Jähriger zu Hause mit der Gitarre vom Spiegel stehst, so halt.
Ja.
Und glaube ich. Denkst du, und dann mal kurz die Augen zumachst und denkst, du bist auf der großen
Bühne. Ja, aber ihr habt dann auch 1993 einen MTV Europe Award gewonnen, ne? Best New Band. Stimmt das? Guckst du?
Nee, haben wir nicht,
oder? Das steht im Internet, dann muss das aber stimmen.
Das weiß ich ehrlich
gesagt okay. Gar nicht mehr. Warst du nicht dabei? Aber das Specs-Cover stimmt.
Specs-Cover kann ich mich auf jeden Fall
okay. Erinnern.
Ja, das habe ich sogar noch zu Hause.
Okay, bei dem anderen müssen wir nochmal gucken, ob ich also da...
Wir waren da irgend so ein, ja, aber ob wir da best... Nee. Nee.
Vielleicht wart ihr nominiert.
Also wir waren da irgendwie mit drin und ja. Hatten da auch so ein wie hieß denn das damals? 120 Minutes.
Ja.
Weiß nicht, ob du das noch kennst. Das war so eine... Das war so das Alternative-Fenster.
Ja.
2 Stunden.
Ach ja, 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 stimmt.
Hm. Mit, hab vergessen, wie der heißt, der das immer moderiert hat. Da hatten wir mal ein Special auf jeden Fall auch.
Okay.
Irgendwie so eine halbe Stunde oder irgendwie sowas und so Kram. Ja.
Wahnsinn. Ja. Wann habt ihr denn gemerkt, dass das alles irgendwie doch nicht so richtig das Richtige ist für euch?
Na, weil es dann am Ende, ich muss gerade überlegen, wie viele Platten wir jetzt mit der Emi gemacht haben.
4.
Da, bei der 4. wird es krampfig.
Okay, hat es keinen Spaß mehr gemacht.
Ja, dann, na, wie das dann so ist bei Plattenfirmen, da wurde dann, Leute waren weg, die am Anfang da waren. Also unser A&R war nach wie vor da, das war gut. Aber dann, wie das so ist, Umstrukturierungen, neue Abteilungen, dies, das und so weiter. Und da waren dann Leute, und dann ging das wirklich drum, dann ging es um den Single-Hit auf einmal. So
okay.
Diese Diskussionen, weißt du, also die es heute
ja.
Immer noch gibt. Und die hatten wir vorher in der Form. Natürlich ging es nur darum, okay, was machen wir als Single?
Ja.
Und dann haben wir halt gesagt, das. Und dann haben die das gemacht. So.
Ja.
Und auf einmal hieß es, nee. Das ist, und dann mit Radio testen und die Promo hat was zu sagen. Und dann wurde uns eine VÖ Album VÖ quasi verwehrt, weil sie gesagt haben, nee, wir wollen erst die Single haben, vorher machen wir das Album nicht.
Okay.
Und das war so der Zeitpunkt, wo wir uns gedacht haben, okay, das ist aber nicht, wie wir das machen wollen.
Ja.
Und nee, dann haben die uns echt gezwungen, eine Coverversion zu machen.
Ah, okay.
Also es war dann wirklich so, ne? Und dann haben wir hier Pet Shop Boys Suburbia.
Ja.
Wir haben viele Sachen, echt viele Sachen, auch viele abseitige Covers probiert und lustige, die da dabei waren. Und das fühlte sich dann aber tatsächlich ganz gut an. Haben wir gedacht, okay, wenn es nicht anders macht. Und da war dann aber, da schlich sich dann so, ja, so ein blödes Gefühl ein. Und dann ging das auch nicht weiter. Und das ist ja so, wenn du merkst, so über Jahre hinweg wächst der Erfolg, es kommen mehr Leute und dann irgendwann stagniert das, dann machst du dir auch noch keine Gedanken. Aber wenn du dann merkst, dass bei der einen Tour auf einmal, dass dann kommen auf einmal weniger Leute und dann machst du das schon zu 10 Jahre.
Ja.
Und da habe ich mir, also ich war glaube ich so, dass, ja nicht glaube ich, war der ausschlaggebende Punkt. Ich habe für mich so überlegt, so, okay, Alter, wie lange willst du das eigentlich machen? Hast du Bock, in 5 Jahren oder in 10 Jahren in irgendwelchen Pubs zu stehen und zu spielen? Oder gibt es da noch andere Sachen da draußen irgendwie? Und bist du auch ein Bandmensch eigentlich? Hast du auch? Nee. Das ist ja eine sehr gruppendynamische Erfahrung.
Ja.
Und wir waren ja teilweise 6 Leute in der Band und wir waren echt viel unterwegs so. Und das fängt halt nach ein paar Jahren auch an, ne, zu bröckeln. Also da, was heißt zu bröckeln? Aber machen sich dann schon so Probleme auf jeden Fall breit, die es am Anfang nicht gibt.
Ja.
Und, ne, Persönlichkeiten entwickeln sich weiter.
Ja, ja, klar.
Und da hat es dann schon auch ein paar Mal so gekracht und wir waren uns dann auch nicht immer einer Meinung, wie wir das halt dann früher waren. Und dann irgendwann dachte ich mir, ich habe da keinen Bock mehr drauf.
Ja.
Und habe das den anderen, also nicht im Sinne, ich will nicht immer mit den Leuten spielen, aber dieses verkrampfte Verhältnis mit der Plattenfirma, da hatte ich gar keine Lust drauf, irgendwelche Sachen zu machen, auf die ich keine Lust habe und hinter denen ich nicht zu 100% stehen kann. Und dann habe ich gedacht, Exit, Reißleine.
Okay.
Und habe es den anderen gesagt. Und die waren ziemlich perplex, aber am Ende des Tages sagten, ja, irgendwie stimmt, wir haben es lang genug versucht. Irgendwie. Ja. Das hat echt Bock gemacht, aber so macht es gerade keinen Bock.
Hast du denn danach noch Musik gemacht in einer anderen Band?
Nee, aktiv richtig nicht mehr. Ich hatte immer so, dann bin ich ja nach Hamburg gegangen über Umweg mit Stuttgart, Hinterkopf, weil ich ja dann habe ich ja bei East West angefangen,
ja,
als PM. Und als ich dann nach Hamburg kam, hatten wir so eine Hobbyband. Da habe ich dann auch witzigerweise mit Jeanette von Stickman Records.
Ja.
Die sind ja auch aus Nürnberg. Die waren auch, glaube ich, kurz vor mir oder kurz nach mir sind die nach Hamburg gekommen. Und wir kannten uns natürlich aus Nürnberg. Und Jeanette spielt Bass und dann haben wir so ein bisschen da rumgehauen mit Drummer und Drummerin teilweise oder Peter Devlin hat da mitgespielt. Kennst du die noch? Die hat ja auch in Hamburg in allen möglichen Bands gespielt.
Okay.
Aber wir haben einfach nur Proberaum so ein bisschen und es gab vereinzelte Auftritte irgendwo mal als Support. Und wir haben, komm, Bock, lass mal einmal live spielen, aber sonst ernsthaft nie mehr.
Also du bist dann quasi von der aktiven Seite sozusagen hinter den Schreibtisch ins Büro gewechselt.
Ja.
Wie hat sich das denn so angefühlt? War das total logisch? Ich hatte es eben gesagt, also wenn ich das gesehen habe, du hattest ja dann auch quasi innerhalb der Band auch schon so gewisse Management-Aufgaben, glaube ich, übernommen.
Ja, ja, also ich war der Typ, der das halt gemacht hat, sich da um alles gekümmert hat eigentlich bandintern und wenn man so, ja auch das Management gemacht hat, auch mit Martin zusammen im Prinzip.
Okay.
Also ich hatte schon immer diese Schreibtischtäter-Seite auch so.
Ja.
Irgendwie. Genau, und deswegen dachte ich ja auch, dass es echt ein smarter Move ist, als es mit der Band vorbei ist, so ich wechsle die Seiten.
Ja.
Und war ja dann kurz bei der Intercord in Stuttgart und hatte dann die Möglichkeit, ja tatsächlich mit V2 damals gesprochen.
Ja.
Wegen Berlin und dann kam das mit East West in Hamburg irgendwie zur Sprache und meine damalige Freundin, die sagte, no way Berlin, da kommt sie nicht mit. Aber Hamburg wäre schon cool. Ich finde Hamburg auch cool. Genau, dann habe ich bei East West angefangen und habe ganz schnell gemerkt, das ist so gar nicht meine Welt.
Warum?
Also Major Record Business.
Ich meine, du kanntest es ja eigentlich auch schon, ne? Also finde ich ganz interessant, weil du sagst so, naja, wir haben uns das eigentlich als Band immer, wir haben uns darüber ein bisschen lustig gemacht und jetzt gehst du dann doch dahin, ne?
Ja, und merkte ganz schnell.
Ja, ist immer noch so, ja, okay.
Nein, dieses Corporate, ne? Also ich meine, letztendlich ist es ja ein Konzern.
Ja.
Und dieses Corporate Arbeiten und dann diese, ich will da jetzt gar nicht tief einsteigen, aber letztendlich ne, Sachen, Dinge zu tun, zu müssen, auf die man unter null Bock hat und dann aber es Acts gibt, für die man brennt und wo du da um jeden Eurocent irgendwie feilschen musst, den du da an Marketing-Budget ja. irgendwie kriegst. Und das, wo ich dachte, nee. Und tatsächlich ist es so, dann war das so, ich musste als Produktmanager der Scorpions arbeiten. Ich habe mich mit Händen und Füßen gesträubt. Aber ich bin nicht drum rumgekommen. Und das war das, also mein, letztlich, das sind Sachen passiert, die sind so lustig im Nachhinein. Also nach Geschichten, ja, die mich ja. da mit Freunden mich teilweise unterhalte, wo ich sich denke, das ist so surreal, was da passiert ist. Aber am Ende des Tages war das schon das Arbeiten im Konzern mit so einem Act, auf den ich, wo ich nichts gut finde, dran so, da kann ich keinen guten Job machen. Also so bin ich nicht. Ich muss, für mich muss das emotional auf irgendeine Art und Weise kriegen.
Ja.
Sonst kann ich das nicht.
Ja.
Und das war, und dann dachte ich, okay, das ist nicht meine Welt hier. Habe ich nach einem halben Jahr schon gemerkt und dachte mir jetzt, ich beiß die Zähne zusammen, Alter, nimm noch so viel mit hier, wie du kannst, Kontakte und lernen. Und dann ja, nach zwei Jahren war, ging das nicht mehr. Und da war ich auch so echt gefrustet, dass ich raus wollte. Und habe dann auch was anderes gemacht. Mhm. So war damals in dieser New Media Blase bei einer Firma, die dann aber auch ganz schnell da am neuen Markt explodiert ist, implodiert ist.
Dieser Dotcom Crash. Ja, okay. Was hast du da gemacht?
Das war so eine Abteilung, die sehr inhaltlich aufgestellt war. Damals unter Konvergente Medien, aber es also Sachen aus der haptischen und realen Welt in quasi online überführen.
Ja.
Das hat damals nicht funktioniert, weil die Bandbreite
nicht
gegangen. Also damals bist du ja noch zu großen Teilen mit Modem ins Internet gegangen.
Ja, klar. Um 2000 auf jeden Fall. Immer.
Und das war interessant, was da passiert ist. Also keine Ahnung, ne? Da wurde wir haben da den ersten Online-Auftritt der Bravo mit realisiert, zum Beispiel. Ah, okay. Oder es gab so im Zuge von Amazon und anderen kam dann, wie hießen die denn nochmal, so ein schwedisches Unternehmen, Boxman hießen die, glaube ich.
Okay.
Das war ein Online-Retailer, wenn du so willst, ein großer, ne? Die wirklich nur auf Musik spezialisiert waren. Das mit denen gemacht und dann ging es auch um inhaltliche Formate, so eine Reihe, Lost in Music hieß die, auf Dreisat war das, glaube ich, ne? Das wurde da tatsächlich mitproduziert und sollte dann aber auch online konvergente Medien, also was alles nicht funktioniert hat. Und diese Firma ist viel zu schnell zu groß geworden und dann hat es Puff gemacht und dann war ich arbeitslos.
Okay, und dann filmen wir uns auf der Grillparty wieder.
Richtig.
Und zwei Wochen später saßt du da in einem Büro von Lado, ne?
Genau.
Okay.
Ja.
Was war der Plan? Was habt ihr euch ausgedacht? Was ist Golden Gate Management 2002 gewesen?
Na, das war einfach... Wenn man sich so die, also das ist ja auch so eine Sache, die ich dann da bei Major Label mitgesehen habe, diese Backcover A&R-Entscheidungen, so, oh ja, es ist in den Top Ten, wir hatten das gemacht. Ah, guck mal, ja, der kann doch auch hier mein neues Signing irgendwie machen. Und dann kriegst du das mit und denkst dir, warum?
Ja.
Der hat doch noch nie eine verzerrte Gitarre. Irgendwo, so ungefähr.
Ja, ja, okay.
Das ist nur Synthie-Pop. Also egal, ist doch erfolgreich. So, also, um das ganz platt mal jetzt, ne,
ja,
runterzubrechen.
Ja.
Also, dass Caro und ich uns da dachten, ey, Musik in Deutschland könnte so viel besser sein, wenn man mal Leute zusammenbringt und auch so Vorurteilsbarrieren vielleicht irgendwie niederreißt. Und außerdem, so in England oder Amerika konntest du damals auch schon gab es kaum einen Produzenten, der nicht in irgendeinem Management war.
Das, okay.
Ja, ja. Da gab es schon ganz große Management-Companies, die spezialisiert waren auf Producer-Management und Mixer und so.
Ja.
Und das also es war hauptsächlich wirklich idealistisch, so, ey, Musik in Deutschland kann besser sein, wenn da, 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 da.
Ja, okay.
Also, so Besuchski-Talk halt tatsächlich, ne?
So ist besser.
Aber das, wir meinten es so und das war wirklich so, das stand dahinter. Und dann haben wir halt auch schon in der Nacht so angefangen zu überlegen. Und Olaf damals, Opal,
ja,
hatte Carol schon vor dieser ominösen Grillparty-Nacht gefragt, ob er nicht ihn managen möchte oder ihn für ihn ein bisschen so das Business übernehmen möchte. Weil Olaf war ja vorher in diesem ganzen Big Store-Umfeld in Dortmund, wenn ihr das noch was sagt.
Ja,
ja. Was es da ja nicht mehr aktiv gab, so richtig. Und Carol hatte das probiert und sagt, er fühlte sich halt immer komisch, wenn er dann so als der Lado-Typ, so der Indie-Typ dann irgendwie von seiner La-Store-Adresse mit Universal oder EMI sagt, das fühlte sich irgendwie komisch an. Und der Mixer und Engineer oder Co-Produzent unserer letzten Throw That Beat-Platte, der Michael Ilbert, der Schwede, mit dem wir das gemacht hatten, der hatte mich, während ich bei Ivana war, gefragt, ob ich für ihn sowas wie eine deutsche Repräsentanz machen möchte.
Ja.
Wo ich damals auch gesagt hatte, ja cool irgendwie, aber ich habe jetzt den Job, aber wenn ich irgendwie was mitkriege, klar, dann schaue ich, ob ich da was connecten kann.
Ja.
Und das waren halt so die Namen in der ersten Nacht. Und ich sagte, ja, ey, Olaf hat mich gefragt, ja, hat Michael gefragt. Ja, lass uns die doch auch mal, dann machen wir das jetzt und sagen denen das.
Also,
ja, und dann war das auch tatsächlich so. Ne? Dann haben mich mit Olaf und Michael angefangen, mit so Handschlag-Deals irgendwie erstmal. Und die beiden waren echt ein riesengroßer Faktor für die Firma einfach, weil beide halt sehr extrem angesehen waren. Olaf war in Deutschland bekannt wie ein bunter Hund, so in der ganzen Branche. Alle fragten Olaf, ich habe dich doch bisher auch immer direkt angerufen, wieso soll ich denn jetzt diesen Olli Kolb anrufen? Weil ich mit dir nicht über Geld sprechen will.
Ja,
ja. Was ein Olaf hat. Und andere Produzenten und Leute haben gesagt, wieso gibst du jetzt irgendwie Prozente ab? Irgendwie? Das ist doch, du hast doch vorher auch alles alleine gemacht. Und Olaf hat gesagt, ja, weil der Olli irgendwie einen guten Job macht und weil ich keinen Bock habe, über Business mit den Künstlern und Managern zu reden. Und so kam das halt von allen Seiten. Also Olaf war da echt ein Riesenfaktor. Und deswegen dann andere Leute auf uns zugekommen sind oder Gespräche eben halt viel leichter gefallen sind mit anderen Produzenten, wenn wir uns dachten, irgendwie, wenn wir auf die zugegangen sind. So.
Ja.
Und Michael, wir haben ja eine Zeit lang wirklich mit 4, 5 schwedischen Producer-Mixern gearbeitet. Und das kam natürlich erst irgendwie alles über Michael und dann Kampelle und dann Patrick Berger.
Gunnar Feld, ja.
Ja, und dann, genau. Und das, ja, die beiden, mit denen gestartet. Es war ja de facto so, dass ich habe das ja am Anfang alleine gemacht. Carol hatte La Store, La Domat, 2000, Goldmusik, also der hatte da
ganz viele eigene
Baustellen. Ja, ja. Aber wir haben uns natürlich immer strategisch beraten, inhaltlich, so wie machen wir es, was machen wir, was ist gut, schlecht, Verträge, wie gestalten wir die, sowas haben wir dann natürlich zusammen gemacht. Aber das Tagesgeschäft habe ich die ersten 5 Jahre alleine gemacht mit Praktikanten oder Volontären. Also wir haben da immer so Jahresvolontariate gemacht.
Ja. Das finde ich ganz interessant, weil im Grunde genommen klingt das ja so, als ob gerade die Produzenten alle so einen Bedarf sozusagen hatten, dass sie gesagt haben, ey, wir wollen doch eigentlich nur unseren Job machen und dieses ganze Business-Krams, oh, da brauchen wir eigentlich jemanden für. Und ihr habt dann sozusagen, wenn auch im Suff oder beseelt dann entschlossen, so, oh gerade diesen Bedarf, den müssen wir ja total erfüllen. Ist das jetzt immer noch so heutzutage oder ist das nie anders gewesen, dass vor allen Dingen dann diese Berufsgruppe sagt, ey, lass mich einfach arbeiten, ich brauche jemanden, der sich um die Sachen kümmert?
Naja, das ist nur sehr, sehr, sehr individuell, würde ich sagen. Das ist, manche Leute wollen das und brauchen das, also ganz dringend, weil die einfach so Künstler sind. Und dann gibt es natürlich auch andere, die sind so fest mit beiden Beinen im Leben und bräuchten so rein faktisch gesehen und von ihrem Know-how und wie sie arbeiten, bräuchten vielleicht gar keinen Manager, aber wollen das trotzdem, um eben genau diesen Punkt, ich will hier nicht über Business sprechen mit meinen Geschäftspartnern, sondern ich will der kreative Mann sein, ne, der Good Cop.
Ja.
Und wenn es irgendwie Streit gibt, dann
gibt's
ja noch den Bad Cop, den schicke ich dann vor. So.
Ja.
Aber das ist extrem individuell. Und wir waren damals ja auch tatsächlich die Einzigen. Also wir waren ganz lange die Einzigen, die das in Deutschland so gemacht haben. Und mittlerweile gibt es da ja auch diverse andere, die Produzentenmanager machen.
Wie sichtbar sind denn so Produzentinnen und Produzenten? Jetzt hast du gerade so ein bisschen, ne, gut, das ist ein bisschen lapidar, so dieses, wir gucken mal hinten drauf, wer hat's gemacht, oh, den brauchen wir auch. Sind die denn gerade früher dann auch alle so überhaupt so sichtbar gewesen? Also ich hätte jetzt eher gedacht, so da guckt man in seine Liste sozusagen und so, ja, wen nehmen wir denn jetzt für den und den Bereich? Aber das klingt ja auch so ein bisschen, als ob viele dann gar nicht so unbedingt immer so Sichtbarkeit hatten.
Nee, also genau. Also wenn du, also es, man kann ja jetzt ja auch nicht alle A&R-Manager, das ist ja auch extrem individuelle Persönlichkeiten, ja, ne, und ihre Know-hows und Fähigkeiten und so. Und früher, wie auch heute, gibt es Leute, die sind viel tiefer drin und wenn du so, ich sag mal, nerdiger, ne, in diesem, und dann gab es auch welche, die, wo es dann rein um diese Pop-Hits, Hauptsache irgendwie ganz schnell irgendwie viel Umsatz und egal wie.
Ja.
Und die kannten natürlich, die kannten nur die Leute, die erfolgreich gearbeitet haben, weil ja, das sind die Typen, die irgendwie in den Charts aufgetaucht waren. Genau, und das war halt sowas, was wir dann, wo wir irgendwie ins Spiel kommen wollten auch, um mit diesen Leuten zu sagen, da gibt es aber noch andere, die können das wahrscheinlich ziemlich sicher sogar noch besser,
ja,
als der, an den du gerade denkst, weil er gerade einen Top-10-Hit hat. So. Und ja, also, ich meine, lustig, weil wir hatten ja so ein, am Beispiel Olaf.
Ja.
Nee, nicht Olaf, das war, doch Olaf und Ilbert, beide so lustige Erlebnisse. Olaf, der kommt ja total aus dem Underground, da mit Naked Lunch und No Twist und diese ganzen Sachen, die er früher gemacht hat. Und hatte ja dann mit Liquido so sein.
Ja.
Das war ja auch nicht planbar, dass diese eine Nummer so dermaßen durch die, stimmt, Decke geht und heute immer noch irre verformt und Chaos sind. Und die Sterne bei Carol,
ja,
auf der Store, waren auch gerade so ein, hatten eine schwierige Phase auf jeden Fall, auch so, glaube ich, nach der Sony-Zeit, die, ihre coolen Platten auch, sehr gute Platten gemacht haben, hatten eine schwierige Phase. Und Carol dachte sich, da muss irgendwas Einschneidendes passieren, um die überhaupt nochmal wieder so auf Spur zu kriegen. Also auch die Band selbst, emotional, und die ganze emotionale und auch musikalisch, muss was Radikales passieren. Ey, und warum dann nicht Olaf? Weil Olaf kann da irgendwie, versteht ja beide Welten so. Und dann, ja, war das, hat Olaf davon erzählt und Olaf so, Sterne, dieses intellektuelle, also Olaf ist ja auch gern provokant, diese intellektuelle Hamburger-Geschwurbel, soll ich da, was ist denn das für eine Schwachsinnsidee? Und die Sterne waren dann auch so, okay, was ist denn das? Und dann gab es das Meeting, ich kann mich echt noch erinnern. Weil die Küche, also der Besprechungsraum, man musste durch die Küche im alten Ladebüro in den Besprechungsraum. Ich war im Besprechungsraum, die Sterne waren schon irgendwie da und warteten auf Olaf, mein erstes Treffen. Und ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht und Olaf kommt rein und wir schnacken so kurz, und er geht ins Zimmer rein und dann macht er, kommt von drin der Basser, Thomas. Als eine Christ,
ja, ja, ja.
Kann man sich denken, was man will. Ja. Aber das Ende vom Lied war genau das, dass Olaf es geschafft hat, diese Band wieder so dermaßen zusammenzubringen, denen wieder dieses Wir-Gefühl zu geben, dieses Band-Gefühl zu geben. Die Platte war nicht unbedingt toll, aber er hat diese Band überhaupt am Leben, glaube ich, am Leben gehalten, wirklich, durch diese Zusammenarbeit, weil vorher waren die, weil die waren dann auch alle total begeistert, die haben ja dann noch mehr zusammen gemacht und Frank hat ja mit ihm auch eine Soloplatte gemacht, dann und so. Und bei Tokotronic was Ähnliches. Da hatten wir, hat das weiße Album von Tokotronic und das hat Tobias Levin produziert. Und dann ging es dann darum, okay, das muss gemixt werden. Tobias sagte halt, ey, ich kann das nicht mixen, ich steck so tief drin. Das ist crazy. Und dann kamen wir ja mit der Idee mit Michael. Weil also Michael hat ja, ne, hat ja dann seine Erfolge mit Roxette und so Pop-Kram.
Ja.
Und wieder, aber der kommt ja wo ganz anders her. Der kommt ja wirklich aus dem schwedischen Underground mit Union Carbide Productions,
ja,
und
ja,
Satoa, mhm, und so weiter. Also wirklich so richtig, das sind so Bands, die ich richtig klasse fand und immer noch finde. Und das wissen die Leute natürlich nicht. Die gucken da hin und sehen dann Roxette.
Ja.
Oh, nee.
Ja, ja.
Und da war das halt genau das Gleiche. Du guckst trotzdem so, Roxette? Wie kommst du denn auf die Idee? Also, das ist das, Carol, hör mal.
Ja.
Also, Das Ende vom Lied ist, seit der weißen Platte hat Michael Ilbert alles von ihnen gemischt, bis heute.
Ja, Wahnsinn. Ja, okay.
Das war, da fühlten wir uns sehr bestätigt irgendwie.
Okay, aber das heißt ja auch, dass im Grunde genommen so diese Auswahl, diese Prozentenauswahl total strategisch wichtig, nicht nur für die Künstler sein kann, sondern auch für die Produzenten, die ja dann auch an dem Erfolg sozusagen partizipieren.
Klar,
ne?
Klar, total wichtig. Also so Sachen wie, hatte ich früher auch, ich dachte immer, okay, mit so einem Erfolg, da fällt, wenn so ein Produzent Erfolg hat, dann fällt einiges leichter irgendwie, ne? Also, dass man Projekte irgendwie zusammenkriegt oder ihn mit Acts zusammenkriegt, die vorher vielleicht unerreichbar waren. Hatte dann aber auch wieder so ein ganz anderes Erlebnis, dass der Jochen Naaf, ich weiß nicht, ob der ist, was sagt der, der hatte dann in einem Jahr mit Polarkreis diese Nummer 1, dieses Allein und hatte da dann aber auch, glaube ich, das war das erste Bosse-Album, das erste Indie-Bosse-Album. Der war ja auch bei der EMI und das hat ja alles nicht funktioniert und dann haben die es ja alles selbst gemacht und das hat Jochen gemacht und das ist ja eine ganz, total schöne Platte geworden. Und dann war ich so unterwegs und habe so hier über Jochen hat ja auch gerade die Nummer 1 hier und dachte mir so. Und die Leute sind aber auf Bosse angesprungen und dachten, das ist ja eine richtig tolle Platte. Das
okay.
hat ein richtig geiler Job gemacht und so. Und ich so, okay.
Okay.
Ja, ist eine gute Platte. Ja. Also es ist halt oft die,
das heißt,
schlungene Pfade oft.
Ja, das heißt aber also auch dann vor allen Dingen für eure Arbeit, wenn ihr dann auch Produzentinnen und Produzenten managt, dass man da auch schon sehr strategisch eigentlich auch rangehen muss, weil wie du es ja jetzt gerade sagst, es geht dann auch nicht nur darum, ne, die nächste Nummer 1, die nächste Nummer 1, sondern man muss so ein Portfolio haben, das in gewisser Weise erfolgreich in vielen Feldern sozusagen ist.
Ne? Ja. Und das auch, ne, und das haben auch viele gemerkt und wir auch immer wieder, dass es extrem wichtig ist, ein klares Profil zu haben. Also wenn du nicht der Typ bist, der ständig die Hits raushaut, als Produzent oder so, dann, also ist es nach wie vor so, dann wollen alle mit dir arbeiten, wirklich, wenn du einfach dafür stehst, dass du der Hitmaker bist. Wenn du das nicht bist, dann ist es ganz wichtig, ein klares Profil zu haben.
Ja.
So, weil so von allem etwas, das funktioniert dann irgendwie nicht.
Okay. Für viele. Okay. Was würdest du denn jetzt Bands, Labels, Musikerinnen, Musikern raten, die eigentlich selber auf der Suche nach Produzenten sind? Welche Voraussetzungen sollten überhaupt da sein oder wie sollten die so auf die Suche gehen oder dann im besten Fall sich bei euch melden? Worüber müssen die sich im Klaren sein?
Ich glaube, die müssen sich erstmal über sich im Klaren sein.
Ja.
Wer sie sind. Das ist. Und wenn sie. Ja, das ist eine schwere Frage.
Aber es ist ja so, ne? Wir sind ja auch Label. Ja. Dann setzen wir mit einer Band zusammen und sagen so, da muss doch irgendwie jetzt nochmal ein Produzent ran. So. Oder Produzentin. So. Schreibt mal auf, wen ihr gut findet. Da sind viele natürlich schon auch ein bisschen mit überfordert. Und dann muss man halt so die Kontakte suchen. Und auch wir oder auch dann die Bands fragen sich dann immer, wen sprechen wir denn überhaupt an? Ne? Mhm. Also was müssen wir überhaupt mitbringen? Im besten Fall denke ich mal überhaupt Songs.
Ja.
Ne? Damit sich jemand überhaupt mal ein Bild machen kann, was überhaupt so los ist. Das wäre so meine Frage, wo du sagst, das ist eigentlich immer so, uns fehlt eigentlich immer das oder das, wenn hier jemand anklopft oder die und die Voraussetzungen sind noch nicht gegeben, keine Ahnung. Oder was ist besonders gut?
Wie meinst du?
Also was ist, wo sagst du, das ist ja super, dass ihr jetzt alles das und das mitbringt, da kann ich euch super weiterhelfen.
Nee, wenn Leute oder Bands oder deren Kontaktleute, Managements oder so auf uns zukommen, dann ist das natürlich so, dass wir innerhalb unseres Rosters natürlich dann direkt Ideen haben. So, okay. Ne, könnte was für ihn oder sie sein, weil wir natürlich wissen, was die können, wofür sie stehen und auf was sie Lust haben und worauf nicht. So, das heißt, wir werden da schon immer wir sind ziemlich straight. Und ehrlich gehen wir damit um und sagen, so schaut's aus, dass da denken wir, könnten einen guten Job machen, da muss der Produzent und da muss man die Leute zusammenbringen. Und die müssen ja letztendlich entscheiden ja das nicht wir, sondern es entscheiden ja immer die Künstler. und die Produzenten, ob sie miteinander arbeiten wollen. Aber so eine Produzentensuche ist schon nicht einfach. Das weiß ich ja aus eigener aktiver Banderfahrung so. Ich meine, bei uns war das ja genau das Gleiche. Als Martin, also unser Manager damals mit Michael, der kam ja mit Clarence Oeverman. Mhm. Das ist der Keyboarder von Roxette, der ganz viel von Roxette produziert hat früher. Ja. Und da dachten wir, genau das Gleiche. Ich dachte, wie kommst du denn auf diese absurde Idee?
Ja, ja.
Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen, Martin. Wie kommst du den Typen um die Ecke? Ja. Hä? Ja. Da ging es einfach nur darum, der hat eine Doku gesehen und hat halt gesehen, wie eben dieser Clarence Sachen zusammenbringt. Und das ist, glaube ich, so dieser Hauptjob von Produzenten, dass, wenn es um eine Band geht, auf jeden Fall zu gucken, was ist denn da wirklich da? Was ist gut? Was ist nicht so gut? Was ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal? Und wie arbeite ich das raus, damit das besonders wird? Okay. Ne? Besonders poppig oder besonders speziell oder was auch immer. Aber dass es halt auf jeden Fall ein hohes Level hat und am besten, finde ich, immer auch irgendwie raussticht so. Und das war dann mit diesem Clarence halt auch so. Das merkt man dann erst, wenn man mit so einem Produzenten zusammenarbeitet, der wirklich Erfahrung hat und wirklich gut ist, was der dann, obwohl der musikalisch ganz woanders herkommt, also genremäßig, soundmäßig, hat er dann nichts mit uns zu tun. Aber was die Ideen, die dann kommen und auf was man vielleicht mal achten sollte oder was man mal weglassen sollte, das war so, da kommst du selbst nicht drauf.
Ja.
Er hat sich einen Mann mitgebracht mit Michael Ilbert, wo er halt wusste, der hat zwar mit Roxette gearbeitet, aber der kommt eben aus dieser Gitarrenecke.
Ja, so, okay. Ja.
Und sagt, okay, ich bringe hier auch einen mit, der weiß genau, wie man den Sound irgendwie so fährt, den ihr auch haben wollt. Aber es ist immer wieder schwer. Man muss, glaube ich, auch ganz viel ausprobieren. Und es hängt natürlich, ist ja irre viel, also einer der Hauptfaktoren ist doch das Menschliche irgendwann. Man muss ein gutes Gefühl haben miteinander und eben das Gefühl, dass man auf demselben redet irgendwie so.
Ja.
Und dasselbe will.
Ja.
Und dann am Ende des Tages, stellt sich's dann raus, wenn die Platte fertig ist.
So. Ja.
Nach wie vor ist es auch schwerer Prozess. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die haben einfach, meistens sind das natürlich die mit viel Erfahrung, die wissen ganz genau, wo sind die Punkte, wo ich ansetzen muss bei dem und bei dem Act, wenn sie das machen und schaffen das dann wirklich auch oft genreübergreifend und soundübergreifend, das besser zu machen.
Ja, okay. Wie entdeckt ihr denn eigentlich quasi neue Produzentinnen und Produzenten?
Na, auch dadurch, wenn man sich Sachen anhört, also vieles natürlich auch mittlerweile Netzwerk, ne, irgendjemand erzählt einem von, wow, der hier hat was Cooles gemacht, kennst du das oder kennst du den, der hat das und das gemacht. Oder man hört sich so Sachen an und denkt sich, ist ganz schön gut, wer hat denn das gemacht? Und guckt mal drauf und denkt, kenne ich gar nicht, noch nie gesehen.
Ja, okay. Ja.
Also so, das geht mir sehr oft so.
Okay.
Oft guckt man halt drauf und kennt die Leute dann, weil es ja dann doch eine relativ kleine Welt ist so. Aber ab und zu tauchen Leute auf und ich,
Ja, verstanden, was ihr macht. Beziehungsweise ihr macht ja noch eigentlich viel mehr. Ne? Also wenn ich das jetzt auch nochmal richtig gesehen habe, das wollte ich tatsächlich nochmal fragen. Du hast, oder ich weiß nicht, ob du es noch tust, auch Bands gemanagt.
Wir es tatsächlich wieder,
Und ich fand das so interessant. Es ist nicht so die gleiche Geschichte, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es findet sich so Teile darin wieder. Du hast Union Youth ja auch gemanagt, ne? Ach. Michael Borwitzki war ja auch hier im Podcast.
Ach so,
und das war ja auch so eine Band, die so auf dem Sprung war, gefühlt, und auch in den USA gespielt hat, und irgendwie hat es dann doch nicht geklappt. So, ne?
Ja, das war eine ganz wilde Geschichte auf jeden Fall.
Und warst du da in diesen ganzen Bereichen involviert als Manager?
Ja.
Okay.
Von Anfang an. Das ist tatsächlich, als wir Golden Gate angefangen haben, also vielleicht war das zwei Wochen, vielleicht war es auch nur eine, ich weiß nicht mehr, stand Carol bei mir irgendwie nachmittags und so, heute Abend spielt übrigens eine Verlagsband von mir in der Tanzhalle hier, St. Pauli. Wenn du Bock hast, kommst du vorbei. Ja, wer denn? Ja, Union Youth. Aber das habt ihr auch noch nie gesehen. Das war ja vorher die Band Jonas, hießen die
ja.
Wo Matze und Jan irgendwie auch dabei waren. News. Und ja, sind natürlich waren vorher bei der Band und ich verlege die nach wie vor und ich habe auch ein paar Leute eingeladen, so Record Company. Und also, wenn du Bock hast, kommst du rum. So, ja, schaue ich an. Und na, das war halt echt krass auf jeden Fall. Wie das so ist, du kommst, ne, man ist so auf dem Konzert, es hat noch eine andere Band gespielt, weiß ich nicht mehr. Man steht halt hinten am Tresen und trinkt sein Bier und weiß halt auch nicht, was kommt so. Und dann fangen die an und am Ende, als sie gespielt haben, stand ich halt direkt vor der Bühne. Weil ich mir dachte, Alter, was passiert denn hier? Das gibt's ja gar nicht.
Okay.
Weil das war halt, die sind auf die Bühne gekommen und das war halt mit in keiner Sekunde habe ich irgendwie daran gedacht, dass das eine deutsche Band sein könnte.
Okay.
Das war so amerikanisch von vorne bis hinten irgendwie, also alles komplett. Und dann haben die auch nur echt gut gespielt und waren saujung.
Ja.
Und ich war echt weggeblasen so und hab dann, ja, bin dann irgendwann zu denen nach Bad Bentheim gefahren. Ich glaube, eine Woche. Hab mir dann erstmal von Carol irgendwelche Demos geben lassen. Was gibt's da Demos? Und dann hatte Kurt Ebelhäuser ja auch irgendwie die ersten Demos mit denen gemacht gehabt. Und dann haben wir das angehört und dachte mir, boah, ganz schön cool so. Crazy. Und hab mich dann bei denen gemeldet, hab gesagt, gib mir bitte mal eine Nummer und will die jetzt echt mal treffen. Ja, und tatsächlich war halt wirklich so, bevor wir einen Produzenten gemanagt haben, habe ich Union Youth gemanagt.
Okay, ja.
Also so ging das los. Und dann wird es halt innerhalb kürzester Zeit total verrückt. Also es war wirklich, ich glaube, 2 Monate später oder so ruft mich Bowie an. Und Bowie ist einer meiner besten Kumpels, immer noch so. Wir sind
ja
total eng. Und ruft mich Bowie und sagt, ey, wir haben hier so einen Anruf gekriegt von angeblichen Typen aus Amerika, von Interscope. Ey, und wir haben auch schon alle unsere Kumpels gefragt und überlegt, ob irgendeiner von unseren Kumpels vielleicht gerade in Amerika ist und uns einfach nur verarscht oder. Aber ey, ich habe hier eine Nummer. Ich traue mich nicht zurückrufen.
Okay, okay.
Kann ich dir die mal geben? Ja, ey, dann war das. Dann habe ich da halt angerufen und dann war das halt Interscope. So, und das Verrückte, was halt passiert war, dass Matze, der Sänger, hatte 3 CDs verschickt. Selbstgebrannte Rohlinge mit Demos und einem handgeschriebenen Brief. So, also total krickelkrackel, auch kein Cover oder irgendwas, einfach die CDs hat eins. Was weiß an seine 3 Burning Heart hat er eins geschickt. Sub Pop?
Ja?
Sub Pop und Interscope.
Ist ja irre. Ja.
Und es meldet sich Interscope. Das ist da bei irgendeinem International Marketing-Typen gelandet. Der hat es an, der Typ heißt Danny Wimmer. Und Danny Wimmer hat damals das Label von Fred Durst gemacht. Und Fred Durst war damals Vice President Interscope, schieß mich, weiß ich nicht. Ja. So. Ja, und die waren halt wirklich am Telefon, als ich anrief.
Ja.
Und dann waren wir so, ja, okay. Ja, und dann haben die Union News zum Showcasen eingeladen. Dann waren wir 2 Monate später dann wieder in Los Angeles und hat Union Youth und Showcase nachmittags irgendwann im Viper Room gespielt. Vor Fred Durst, dann dem damaligen Präsident Geffen Records, diesen Danny Wimmer, der A&R, ich und eine Anwältin, die ich da kontaktiert. Also ich habe dann halt gesagt, okay, wenn wir da rüberfahren und die waren Business quatschen, Amerika ist Anwaltsland, und habe mir so ein paar Empfehlungen geholt, habe da welche getroffen, auch vorher mit denen gesprochen. Und das war witzigerweise eine, die hatte auch, die hat tatsächlich Nirvana, also Legal Business für Nirvana betreut.
Okay, ja.
Ja, und dann standen wir da zu 5 im Viper Room und das war eine so bizarre Situation. Also einmal dieser legendäre Laden, nachmittags mit diesen Personen, wenigen Personen, die Band auf der Bühne, dann eben Fred Durst, zu der Zeit ja auch ein mega Superstar mit Limp Bizkit.
Ja.
Weißt du, die Band kommt, und der war total cool und sagt, ey, die Jungs waren halt natürlich total nervös. Die Show im Viper Room war ihre 3. Show als Band überhaupt.
Ach, okay. Ja.
Total absurd. Und Fred hat dann mit ihnen gesprochen, so, ey Jungs, ich weiß, total schräge Situation hier und so, und ich möchte es mir gar nicht vorstellen, wenn ich das mache und so weiter, und hat versucht, ihnen so ein bisschen Sicherheit zu geben. Dann haben die da 5 Songs gespielt, dann standen die so im Kreis zusammen und haben irgendwie getuschelt, also hier, ne?
Ja.
Präsident Geffenfeld, und dann kam Fred Durst und sagte, ey, könnt ihr die eine Nummer hier nochmal spielen, die zweite Rede? Ah ja, okay, nochmal gespielt. Und ja, komm, lasst uns essen gehen. Dann sind wir irgendwo auf dem Sunset Strip in den Laden essen. Okay, we wanna sign you guys. You guys have a lawyer. Und dann sagte ich, ja, hier, na, wir hatten, ah ja, 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 die kennen wir. Wir kennen aber auch einen guten Anwalt. Und ich so, okay. Ich ruf den mal an. Und dann ist, es wird immer bizarrer. Und kam ein Typ, der kam dann wirklich, haben die ihn erreicht.
Der kam direkt dann
gedüst. Und das war der Anwalt auch des ersten Signings da von Puddle of Mud.
Ja.
Das war der erste Edge.
Stimmt,
da,
ja.
Da auch gerade voll durch die Decke gegangen. Dann kam der Typ und unterhält sich mit der Band, dies, das, und irgendwann setzt er sich zu mir und fragt mich halt hier, so, kommst du da auch hier aus Bad Bentheim? Wo die Jungs haben gesagt, nee, ich bin in Hamburg, so irgendwie. Ja, Hamburg, okay, ja, war da, war schon lange nicht mehr. Er ist öfters in Nürnberg gewesen. Und sag, ja, sei verrückt, ich bin aus Nürnberg. Dann habe ich erst so in meinem Kopf gedacht, weil in Nürnberg sind sehr, sehr viele, was sehr viel amerikanisches,
ja, Militär. Stimmt,
ne? Genau. Dachte, ist es irgendwie, hat damit was zu tun. Und sagt, ja, nee, ey, mein Bruder, der hatte da so einen illegalen Club. Und dann machte es bei mir kurz ratter, ratter, ratter. Dann sage ich, heißt dein Bruder Jay? Und dann sagt er, ja, Mann.
Nee.
Ja, also der Anwalt, damals Anwalt Ian Montone, ist jetzt nur noch Manager von War White Stripes, ist der Trauzeuge von Jack White, macht nur richtig big, big, big Acts.
Ja.
Sein großer Bruder Jay, mit dem habe ich den Proberaum geteilt.
Nein,
das war
nein.
So bizarr.
Das war,
das war total crazy. Und dann haben wir uns am nächsten Tag fürs Frühstücken verabredet, dann kam der da im Hotel vorbei, wo wir untergebracht waren. Hat, während wir gefrühstückt haben, Jay angerufen. Hey Jay, weißt du, mit wem ich hier gerade beim Frühstücken sitze? Mit Olli, Olli Kopp. Ja, genau, der ist in Hamburg. Also das war halt echt bizarr. Na, auf jeden Fall, lange Rede. Das ging dann alles den Bach runter, weil für Matze war Fred Durst der größte Kasper auf Gottes Erdboden. Und Matze war halt so, und Fred Durst, hey, ey, und wenn ihr dann alle erstmal hier wohnt und so, wisst ihr, dann kommen, wir sind hier alles eine große Familie, und dann komme ich vorbei und wir jammen auf den Gitarren und so weiter. Und Matze war halt dann, weil wir wieder im Hotel waren, so, ey, Alter, der soll mich erst mal fragen, ob ich Bock habe mit ihm. Also für den war es ganz, ja, okay, ganz, ja, ganz schlimm.
Ja, okay, ja.
Dieser Gedanke.
Ja.
Der hat ihn echt verachtet.
Ja, okay.
Ja. Und es war dann so, die haben wirklich ein Angebot geschickt. Wir haben Ian Montone hat es verhandelt, also gab erste Verhandlungsrunde, und dann rief Matze an und sagte, Olli, was ich jetzt sag, es wird dir nicht gefallen. Ich kann das nicht machen.
Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ey, aber was für eine krasse Geschichte, das war mir tatsächlich gar nicht so klar. Da muss ich nur mal einhaken, es gibt A, eine gute Dokumentation über die Band, und B, habe ich ja, wie gesagt, mit Michael Borwitzki auch nochmal einen Podcast aufgenommen. Also das heißt, wer sich jetzt hier noch weiter interessiert, sonst sprengt das hier, glaube ich, den Rahmen. Das sind zwei hervorragende Ergänzungen dazu. Aber das ist ja eine unfassbare Geschichte.
Ja. Es ging ja gar noch kurz weiter.
Ja.
Dann habe ich das natürlich genutzt hier in Deutschland.
Ja,
genau. Das hier, ey, mit Fred Durst und so weiter. Und ein alter Kollege von mir bei East West, der Ole Kirchhoff, den du wahrscheinlich auch kennst. Wir waren damals extrem eng auch und befreundet. Dem das gesteckt, und der war damals dann auch A&R. Der hat Marketing und A&R gemacht. Und der hat dann hier mit Warner Präsident gesprochen. Die haben dann tatsächlich in Amerika angerufen. Und was dann passiert ist, ist, dass wir mit Union Youth zu showcasen nach New York geflogen sind für Atlantic. Es war halt, also, und das Ganze, also das war halt wirklich total verrückt. Da sind Sachen passiert. Ja, und dann ist halt, ja. Und am Ende des Tages hat es halt, hat es die Band halt nicht gepackt, ne? So muss man es einfach sagen. Die haben sich dann bei der Tour zum zweiten Album im Prinzip aufgelöst.
Ja. Aber was für eine Wahnsinnsgeschichte. Also stell mir gerade vor, du gründest gerade da die neue Firma, hast eigentlich keinen Bock auf Musikbranche. und erlebst dann solche Geschichten. Hat man denn dann noch Bock weiterzumachen? Oder ist das einfach so skurril, dass man sagt, ja gut, das ist ja so weit weg von der Normalität. Ich mache jetzt einfach mal normal weiter.
Ja, so ungefähr war das schon ein bisschen.
Aber was für ein Ritt, oder? Also ich denke mir auch, das ist so, da denkt man auch so, okay, geht's jetzt voll ab, ne? So wie die Band ja auch dann gedacht hat. So. Hast du das auch gedacht? Also auch für dich, so für deine Person?
Du fängst natürlich an zu träumen. Das geht ja gar nicht anders, ey. Also es war ja konkret. Ja. Weißt du, du hast ein Stück Papier da liegen mit dem Angebot und hast einen Anwalt, der das verhandelt und es...
Ja. Okay.
Und dann fängst du natürlich an, okay, fuck, wie machst du denn das dann, ey, wenn das wirklich so, wenn das jetzt passiert?
Ja.
Also, das kannst du nicht von Deutschland raus machen, dann musst du ja mit.
Und so. Richtig, ja, stimmt. Ja.
So Sachen.
Ja. Oh Mann.
Wahnsinn. Und dann, ich weiß nicht, ob die Zeit ist für so Anekdoten.
Ja, los.
Also dann, nur bei diesem LA-Trip, bei dem ersten, war das so, dann wurden wir dann angekommen, Hotel eingecheckt, tolles Hotel, dann kam eben der A&R vorbei, war dann auch, ne, der rief mich dann an, so, ey, seid ihr da, dies, das, ich hole euch ab. Und das halt alles mit diesem LA-Style. Ne? Das ist ja. Wenn du das nicht gewohnt bist, das ist ja so, auch so skurril. Ne? Dann kam der halt mit dem Auto vorgefahren, ich war vergessen, wie das Ding heißt, also wirklich so eine riesen SUV-Karre. Also mit 9 Sitzer, glaube ich, irgendwie. Also überdimensioniert, in Deutschland sowas noch nie gesehen vorher. Ich glaube, jetzt gibt es sowas auch nicht. Und kam mal, wir fahren jetzt zu Fred irgendwie. Die sind gerade am Proben. Und das war die Zeit, als Limp Bizkit auf dieser Gitarre-Ritzensuche waren. Wenn du das
stimmt.
Sind die doch durch diese, ich weiß nicht, wie diese Kette heißt, diese Musikalien, irgendwas mit Dingsbums Music, glaube ich, sind die durch das ganze Land gezogen, haben diese Auditions gemacht mit den Gitarristen.
Ja.
Und das war der Zeitpunkt, wo sie dann einen hatten. Und dann sind wir da hingefahren in dem Auto, aber einfach versuch dir das vorzustellen, diese Szenerie, du sitzt in dieser Riesenkarre in L.A., fist auf dem Weg zu Fredders zu treffen. Kommst an ein großes Eisentor, da stehen wirklich 2 Samoaner, also diese Fleischmuskelberge von Menschen, machen das Tor so auf, winken so rein und dann waren das halt Freds Leibwächter. Die dann auch so mit dem A&R, der A&R stieg aus, der A&R war ein recht zierlicher Typ, der hätte 3-mal in so einen Typen reingepasst. Ja. So, ey, so Box. das. Und dann sind wir in dieses Studio rein, wo die geprobt haben. Tür auf, rein, da haben die irgendwas gerade rumgerifft. Und Fred Durst saß, weil es halt so skurril war, sitzt auf der Couch, sie uns reinkommen und dann so, während sie so rumrufen, Union Youth in the house, Union Youth. Weißt du? Oh Gott, dann auch da schon dabei, eben, warum auch immer, weil Limp Bizkit sicher irgendwie dieser Präsident von Geffen Records damals. Ja. Und dann stellt sich ein Typ vor mir so, und sagt so: Stellt sich vor und sagt, hi, mein Name ist unser Manager von Korn, Limp Bizkit, Staind, all die dicksten Acts zu der Zeit, halt, also ein Rock-Crossover bist. Also ich so: Hallo, ich bin Olli, der
aus Hamburg, gebürtig Nürnberg.
Also das, ja, so halt. Und so ging das da weiter.
Okay.
5 Tage L.A., glaube ich, nur crazy.
Wie kommt man denn dann wieder zurecht, wenn man in Deutschland ist und auch irgendwie das Ganze alles dann abgeblasen wurde?
Naja, erst was ja gehypt ist.
Also ich meine du dann, vor allen Dingen, also deine Person.
Meine Person, als Matze das abgesagt hat, habe ich einen Tisch gebissen.
Ja.
Weil das, du weißt halt, okay, das war die Once-in-a-Lifetime-Gelegenheit. Ja. So. Ja. Dann kam das zwar nochmal mit Atlantic auf den Tisch und alles und die wollten das ja dann auch machen und haben gesagt, ja, signed das mal hier in Deutschland, liebe Warners. Na, wir geben aber hier das Release-Commitment und alles, wir stehen dahinter, dies, das. Da dachten wir uns auch, geil. Dann ist aber in Amerika das halt passiert, dass der Präsident geköpft wurde. Der neue Präsident hat mal mit dem Besen ganz grob durchgefegt und alle Leute, die wir getroffen hatten, waren weg.
Ach, okay.
Also keiner kannte mehr die Band.
Okay, und keiner wollte sie mehr.
Nee.
Weil es war ja von den alten Leuten.
Genau. Die Band. Okay. Genau. Und dann haben wir das halt in Deutschland gemacht und dann kam ja auch noch, dann ging echt eigentlich, also wenn du so willst, ging halt sau viel schief. Dann wurde ja Wea und East West zusammengelegt, die haben ihr Künstlerroster bereinigt, alles, das damals physisch, gab es ja nur physische Verkäufe, nicht sechsstellig verkauft hat, wurde gedroppt. Natürlich hatte Union Youth nicht sechsstellig verkauft im ersten Album. So halt, und dann ging das ja zu Roadrunner, Eat the Beat bei Klimek, bei Chris. Ja. Ja, aber wilde Zeit. Und da haben wir auch noch zwei andere Bands gemanagt zu der Zeit mit ähnlichen Dingen. Die eine Band, die andere Band hat sich auch zum zweiten Album aufgelöst, eigentlich schon während der Recordings im Prinzip. Und bei der dritten Band hat sich die Plattenfirma zwei Wochen vor Release aufgelöst, die Virgin.
Welche Bands waren das denn?
Die eine Band war Johnny Liebling. Die hatten wir bei Universal Klassik und Jazz. Das war eine ganz, das musst du dir Spaß haben anhören, die erste Platte speziell.
Ja.
Das ist echt eine ganz, ganz spezielle Mischung. Sehr, sehr, sehr besonders. Zwei Sänger, deutsch so ein bisschen Klezmer teilweise drin, ja, aber echt soulig, jazzig, Klezmer, freakig. Zwei okay. Sänger, die absolute Rampensäue waren. Aber halt auch, ja, diese Sängerkrankheit hatten, sag ich mal.
Oh.
Die waren einfach zu drüber.
Okay.
Und die dritte Band hieß Leo Can Dive, die kennt man nicht groß. Die hatten wir.
Doch, die
kennst du?
Die hat auch mal in Melle gespielt.
Siehst du?
Würde ich behaupten.
Leo Can Dive, genau. Da habe ich dann damals den Deal mit der Virgin gemacht. Und also auch ja, extrem talentierte Band. Gutes, echt gutes Songmaterial und ja, alles. Habe echt ein gutes Album hingekriegt auch. Und zwei Wochen vor Release, die waren bei der Virgin, die damals in Berlin war. Und dann haben die das Berlin-Büro zugemacht und haben das ganze Repertoire umgezogen noch nach Köln, weil die EMI damals ja noch in Köln war.
Ja.
Und in Köln kannte die Band natürlich keiner.
Es ging der Umzugskarton mit der Band verloren quasi.
Ja, und dann haben, und das war der Zeitpunkt, wo ich, also das war immer noch die Zeit, wo ich das alleine gemacht habe, wo ich zu Karl gesagt habe, Alter, lass uns mal jetzt auf das fokussieren,
wie
wir gegründet haben.
Okay. Oh Mann. Wir müssen so ein bisschen einen Sprung machen, aber das war coole Anekdoten. Weil es gibt ja noch, also ihr macht ja nicht nur dieses Produzentenmanagement, sondern ihr macht ja eigentlich noch ein bisschen mehr. Vielleicht kannst du einmal kurz, vielleicht können wir einmal so den Sprung machen. Wie ist die Firma heute aufgestellt, strukturell? In welchen Geschäftsbereichen seid ihr aktiv?
Genau, also neben dem Produzentenmanagement haben wir jetzt, das ist echt seit Kurzem, wieder erst angefangen, Künstler zu managen. Da stehen wir aber ganz am Anfang, das sind absolute Newcomer. Der eine, mit dem haben wir gerade angefangen, Marlon Hammer heißt der, aus Bochum. Der ist jetzt gerade erst 18 geworden. Unglaublicher Typ. Dann ein Rapper, der so aus der LGBTQI+, Klicker, ne? Also Gay Community irgendwie, den hat Pascal, neuer Mitarbeiter, unter Vertrag genommen. Den bauen wir gerade auf und das sieht auch ganz gut aus, dass wir, also auf jeden Fall, dass wir erstmal gute Startpositionen irgendwie bekommen. Bei Marlon auch, genau. Und mit den beiden hauptsächlich, und dann haben wir noch so ein Act, die so viel im Dance unterwegs sind. Das macht Robert, auch Kollege von uns, Mitarbeiter, und das ist, was wir Artist-Management-mäßig machen. Und wir haben einen Verlag, einen Musikverlag, den haben wir, ich weiß jetzt gar nicht mehr wann, tatsächlich gegründet. Das mussten wir länger damit warten, aufgrund von Karols Situation mit seinen alten Verlagen, bis er da frei war, sozusagen.
Das sind Napa-Songs.
Das ist Napa-Songs,
genau. Also müsste 2007 gewesen sein.
War das schon 2007? Krass, okay.
Sagt das Internet. Ja. Aber das sagt ja auch, ihr habt einen MTV-Award.
Na, das war 2007 durchaus. Da haben wir auf jeden Fall erstmal, wenn du so willst, die Hülle geschaffen. Ja. Hm. Na, aktiv richtig gearbeitet haben wir, glaube ich, ab 2009 oder 2010 den Verlag. Genau. Das machen wir mit Kobalt. Also wir sind unabhängig komplett und haben Administrationsdeal mit Kobalt.
Ja.
Genau. Das machen wir verlaglich und das ist mittlerweile, muss man auch schon so sagen, 50-50, ne? Also Verlag, Arbeit, wie auch Income ist so 50-50 mit den ganzen Management-Sachen.
Okay, ja, das wäre.
Genau. Und in der Zeit sind wir halt jetzt auch, ich meine, wir sind jetzt 8 Leute. Wir waren mal 9 Leute, sind jetzt aktuell 8 mit Auszubildenden, und Carol und mir. Genau. Und das ist so.
Das ist schon gewachsen, ne? Dafür, dass das quasi eine Schnapsidee war.
Ja. Ja. Und jetzt immer noch nach 20 Jahren da ist, auf jeden Fall.
Was für eine Reise. Ja. Definitiv. Das wäre nochmal so ganz, ganz interessant, weil ich kriege immer so wenig, oder ich kriege eigentlich kaum Leute aus dem Verlagsbereich mal hier vor das Mikrofon. Das ist tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Wie ist so euer Blick auf die ganze Corona-Situation und Einnahmensituation, was die Verlagsseite angeht? Ist das so ein Problem, das jetzt oder im nächsten Jahr oder halt mit dieser Verzögerung, auch bedingt durch die GEMA-Ausschüttung, insbesondere wenn du live viel partizipierst, dann erst zum Tragen kommt? Oder kann man das anderweitig dann mit dem Vorlauf kompensieren?
Na, es ist auf jeden Fall, also es hat eingeschlagen, definitiv. Also wir haben dieses Jahr, die letzten Jahre, das ist ja, ne, durch die verzögerte Auszahlung, da war alles noch okay. Und jetzt hat es richtig eingeschlagen. Mhm. Also wir haben definitiv 30-40% Umsatzverlust.
Wahnsinn.
Ja. Ja. Und okay. Das ist natürlich begründet hauptsächlich durch, es gab kein Live-Geschäft.
Ja. Ja.
Punkt. Und dann kommen noch andere Faktoren dazu, die ganzen Radios, die Punkte, also die Wertungen der Radioplays sind ja auch runter, und das hat ja auch nochmal andere Einflüsse gehabt. Aber ja, das hat eingeschlagen auf jeden Fall. Und wir haben auch die Förderungen, ne, staatlichen, wie auch, ne, Kommunenbedenken, die wir beantragen konnten, haben wir auch beantragt und bekommen. Und man muss ganz klar sagen, wenn wir die nicht bekommen hätten, dann hätten wir was ändern müssen.
Mhm.
Ganz klar.
Okay. Okay. Ja. Das heißt aber im Prinzip, auch wenn ihr ein sehr aktiver Verlag seid, gerade diese Live-Einnahmen sind auch bei euch ein riesengroßer Anteil oder ein enormer Anteil.
Ja, okay. Definitiv.
Hm.
Das merkt man. Also wir sind jetzt, ne, auch wo wir gar nicht so auf, ne, wir haben ja den Verlag gegründet aus der logischen Konsequenz und unserer täglichen Arbeit mit den Produzenten, dass wir viele Produzenten managen, die auch Songschreiber sind. Und wir in dem Zug als Manager für sie auch ganz viel der Verlagsarbeit gemacht haben. Also der Kreativen ganz viel oder auch der, ne, der Netzwerkarbeit, weil viele Produktionen dann tatsächlich ja anfangen oder entstehen durch eine Writing-Session.
Ja.
Die führt dann zu einer Produktion und so weiter. Und das kam halt auch so, dass 1-2 Produzenten gesagt haben, als deren Verlagsverträge ausliefen, gesagt, wie schaut es aus? Sollen wir gucken, dass wir irgendwie einen neuen Deal irgendwie verhandeln? Und sagt er speziell einer, sagt er, nö, ihr macht doch eh die ganze Zeit die Verlagsarbeit. Wieso machen wir das nicht gleich zusammen?
Ja, okay. Mhm.
Genau, und dann, da geht es halt ganz viel Hand in Hand dadurch bei uns. Und das heißt, wir sind Spezialisten. Ne? Wir hatten bis vor kurzer Zeit gar keine Acts oder Touring-Artists im Verlag unter Vertrag. Und das war halt nur durch die Werke, die die Produzenten geschaffen haben, die dann die entsprechenden Künstler halt irgendwie live gespielt haben. Und das heißt, ich glaube halt, es gibt ja diverse Verlage, die sehr auf dieses Touring-Business angewiesen sind oder auch deren Strategie oder, ne, das ist, irgendwie, die hat es halt wahrscheinlich noch viel doller erwischt, glaube ich.
Mit Sicherheit.
Ja.
Okay.
Deswegen bei uns, also wir haben es deutlich gemerkt, sehr deutlich. Also mit den ganzen Unterstützungen, ne, konnten wir das alles gut überbrücken. So. Ja, und das Corona selbst in der ganzen Schaffensphase war natürlich auch sauschwierig. Also so wie wir gearbeitet haben, also live hat eh nicht stattgefunden. Aber es gab halt diese klassischen, man trifft sich im Studio und schreibt mal was zusammen. Oder auch während der Produktion entsteht ja dann auch oft nochmal irgendwie irgendwas. Das gab's halt nicht. Und diese ganzen verzweifelten Versuche mit Zoom-Sessions, ne? Man trifft sich irgendwie virtuell und versucht ein Lied zu schreiben. Das hat auch mal funktioniert, aber es ist halt schon auch ganz schön abstrakt irgendwie. Weil
Das ist nochmal ganz, ganz gute Sache. Man liest ja auch immer, du hast es jetzt auch gerade gesagt, es gibt dann so Writing-Sessions oder so Writing-Camps. Macht ihr sowas auch oder wie bringt ihr das zusammen? Wie kann man sich das vorstellen?
Machen wir auch auf jeden Fall. Also wir haben Writing Camps gemacht, haben wir lange nicht mehr gemacht. Wir haben das ja so international aufgezogen mit den ganzen skandinavischen Exportbüros. Zum Reeperbahn-Festival haben wir das immer gemacht.
Ah, okay. Hm.
3 Jahre lang hintereinander, glaube ich.
Ja.
Das haben wir gemacht und teilweise auch für Artists, auf Artists zugeschnitten, wirklich mit dann den Artist und seinem ganzen Umfeld geplant und das selber, der Artist selber da und dann hat man halt 3 oder 5 Räume, wo dann geschrieben wird und immer mit Artist ist dabei und geht dann den nächsten.
Okay, also es gibt so ein Thema, so ein Motto,
ja,
quasi.
Ja, genau. Ja. Und ne, das ist so zum Netzwerken ist das super, diese Camps und auch oder auch für Newcomer Songschreiber, ne, um auch um das Netzwerk zu erweitern. Und daraus nachhaltig auch ne, irgendwie Kontakte und Kollaborationen irgendwie zu entwickeln. So, das ist super. Aber aus den Camps selbst entsteht nicht viel.
Ja?
Also nicht viel Verwertbares. So.
Ah,
da entstehen natürlich viele Songs, ja. Aber ich stelle jetzt mal die These auf, dass 99% davon in der Schublade bleiben.
Interessant, ja. Okay.
Na, das ist. Andere haben vielleicht eine andere Sicht oder andere Erfahrungen. So, aber das ist schon so. Aber wie gesagt, als Netzwerkbörse ist das top. Auch so gerade international, ne, wenn man dann da Kontakte knüpft, dann haben viele Leute von uns aufgrund dieser Camps, die wir gemacht haben mit den skandinavischen Leuten, echt gute Kontakte, die sie immer noch haben, pflegen und da gute Sachen machen. Und sonst ist das Business halt so, ja, es gibt halt die klassischen Session-Schreiber, ne, die wirklich Hauptsache, es ist irgendwie, ich sag mal, Pop, dann macht man da mit, egal welche Nischen oder Genregrenzen.
Ja. Ja.
Man fühlt sich einfach als Songschreiber. Dann gibt es auch welche, die haben ein sehr klares Profil, die arbeiten gar nicht, also die machen gar keine Sessions in dem Sinn, dass sie ständig irgendwie Songs, sondern die sagen, ja, den Künstler finde ich super. Mit dem kann ich mir auch vorstellen, was zu machen, aber dann muss das auch für mich, damit ich das mache, muss da mehr dahinter stehen. Also, dass wir dann auch, ne, auch weiterhin in der Produktion zum Beispiel zusammenarbeiten. Ich muss gar nicht alles mit dem schreiben, aber ich schreibe gern mit dem und aber will dann auch gerne, weil ich finde ihn toll, weiterarbeiten.
Ja.
Das sind so Leute, die machen sonst keine Sessions, Hauptsache um Songs zu schreiben, sondern die wollen.
Ja, verstehe ich.
Ne, klares Profil, der Artist, starke Sache. Lass gerne machen, aber. Und die werden dann auch oft angefragt, wo wir dann auch sagen müssen, nee, mach da nicht.
Ja, okay. Alles klar.
So, ja. Und das ist halt das Ding. Manchmal entstehen da total verrückte Kombinationen, die man vorher selbst nicht geahnt hätte, dass die Sinn machen. Manchmal denkt man, dass Sachen, die wie Arsch auf Eimer passen, sich rausstellen als okay. Man hat es versucht, aber man braucht nicht weitermachen, weil die funken einfach nicht auf einer Wellenlänge.
Ja. Ne? Okay.
Und dann passieren, was wir jetzt gerade haben, extrem erfreulich, so aus dem Nichts, so große Erfolge, die keiner sich je getraut hat, überhaupt auch nur zu erahnen.
Welche wären das zum Beispiel?
Was, ne? Ach, gerade so eine Radionummer, I Believe, Kamrat.
Ja.
Weiß ich also, ja. Wenn man Radio hört, kommt man nicht dran vorbei. So, weil es da seit, ich glaube, 10 Wochen oder 3 Monate der meistgespielte Song im deutschen Radio ist. Und in Europa jetzt auch schon Top 5 in den kombinierten europäischen Radio-Charts irgendwas.
Ja. Wie entsteht das? Wie kann ich mir das vorstellen? Der Song ist bei euch im Verlag.
Der ist also ein Teil davon, weil wir die Songwriter
verwenden. Genau. Also wie kommt dieser Song dann am Ende gut ins Radio, beziehungsweise zu dem Künstler? Also werdet ihr angefragt, bietet ihr das aktiv an?
In oder? Dem Fall, also das gibt's auch,
ja.
Aber in dem Fall war es einfach so, dass einer der Songwriter des Teams, die wir verlegen, mit dem Tim Kamrat schon gearbeitet hat. So, weil die beide da Ruhrpott-Bochum-Area auch. Und der Ecki, der Produzent, Songschreiber, hat halt gesagt, ey, der Tim ist gut, der kann, also das ist nicht nur so ein Typ, der auf Teufel komm raus Erfolg hat, sondern das ist ein richtig geiler Sänger, der spielt Gitarre, also ist einfach ein echter Musiker, ein richtig guter Musiker und der will's wissen.
So. Ja, ja, ja.
Und ich will mit dem was machen und hab beim ersten Album schon mit dem so ein bisschen was gemacht, so 2-3 Songs und immer wieder dann mit dem hat nie funktioniert und dann haben die sich halt, dann war der frei, dann hat seine alten Verträge waren alle ausgelaufen von dem Tim eben und dann haben die diese Nummer geschrieben und weil es halt auch, es gab kein Umfeld, nichts, es gab zu dem Zeitpunkt kein Management, es gab kein Label und unser Songschreiber, das Team, die haben halt so eine eigene, ist kein aktives Label, die haben eine Release-Möglichkeit geschaffen im Vertriebsstil bei, ne?
Ja,
wo gut, sie halt
ja.
eben genauso was, so Sachen rausbringen können, die man macht, wo es niemanden dahinter gibt, aber man hat das Gefühl, das muss jetzt aber raus.
Ja.
Und dann haben die das halt raus und es gab eine Radiopromoterin, die da einsteigen wollte, weil sie den Tim auch schon immer halt gut fand, die das auch umsonst angeboten hat, pass auf, ich habe da Bock drauf, ich mache das nur gegen Prozente. Ja, und boom.
Hat sich gerechnet für alle.
Das ist im Januar rausgekommen. Ja. Die kriegen diese Single, läuft so dermaßen stark, dass sie dieses Jahr keinen Song mehr bringen können. Die werden, das muss man sich mal reinziehen.
Ja.
Weil
in der Tat.
Ja. Und sowas ist halt, das ist dann halt gerade in so Zeiten halt echt ganz schön geil, wenn du dann merkst, okay puh, ja. kommt was nach, was nimmt dir so ein paar Sorgen, wenn man so ans Geschäft denkt mit Corona und diesen ganzen Nachwirkungen ja. im Verlagsbusiness und denkt, okay, da kommt was.
Ja, Wahnsinn. Ja. Ach man, ey, jetzt haben wir die 20 Jahre quasi einmal so kurz besprochen. Welche Pläne habt ihr für die Zukunft? Gibt's Pläne? Oder seid ihr weiterhin noch so, dass ihr sagt, ach komm.
Tatsächlich gibt's einen Plan, dass wir gerade ein Label machen, wieder planen. Also wir wollen es nochmal wissen. Also
ja.
Carol im Speziellen. Carol ist einfach ein Labelmann.
Ja.
Das wird immer so bleiben. Und deswegen, wir haben gerade unseren ersten Künstler gesigned fürs neue Label. Das Tartufo heißt, Tartufo Records. Und da, ja, das sind die Pläne gerade. Wir wollen echt nochmal versuchen, ein Label an den Start zu bringen mit Musik, hinter der wir stehen können.
So. Okay.
Und hoffen, damit auch was bewegen zu können.
Ja. Verstehe. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Einblicke. Es waren total spannende Anekdoten, beide total witzige. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Dem Label werde ich mir auf jeden Fall dann genauer angucken, wenn es soweit ist. Vielleicht machen wir nochmal ein Update. Beziehungsweise haben wir gesagt, naja, vielleicht ist der Karo jetzt immer nochmal dran, das Mikrofon zu übernehmen.
Auf jeden Fall.
Und genau, euch alles Gute. Ciao.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehört hast. Das freut mich wirklich sehr. Und wenn du Anregungen, Feedback, Wünsche und so weiter hast, melde dich auf all unseren Kanälen. Auch gerne persönlich bei mir über LinkedIn, wo ich ja sehr aktiv bin. Nächste Woche geht's weiter mit Timo Kumpf. Das ist der Gründer vom Maifeld Derby. Wurde unter anderem ja auch mal von der Intro als zweitschönstes oder zweitbestes Festival in Deutschland bezeichnet. Wir sprechen über kuratierte Festivals und wie es überhaupt so ist. Live-Booking und so weiter. Das war ein schönes Interview. Darüber hinaus gibt es in den nächsten Wochen noch Gespräche, unter anderem mit Kate Caputo, mit Ben Mieter von Carsten Janke sowie dem High-Spencer-Sänger Sven Benzmann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich bedanke mich bei unserem Partner Ticketmaster. Bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao.